Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute nehmen wir euch mit auf eine Reise durch eine der spannendsten Epochen der europäischen Geschichte.
Richtig, das Mittelalter. Eine Zeit, die sich über etwa 1000 Jahre erstreckt hat. Von ungefähr dem 6. Jahrhundert bis ins 15. Jahrhundert.
1000 Jahre, das ist ja länger als vom Mittelalter bis heute.
Stimmt, das ist eine enorme Zeitspanne. Und deshalb teilen Historiker das Mittelalter auch in drei große Abschnitte. Das Frühmittelalter vom 6. bis Mitte des 11. Jahrhunderts, das Hochmittelalter von Mitte des 11. bis Mitte des 13. Jahrhunderts und das Spätmittelalter von Mitte des 13. Jahrhunderts bis etwa 1500.
Also sitzt das Mittelalter zeitlich genau zwischen der Antike und der Neuzeit?
Exakt. Die Antike endete im 5. Jahrhundert. Konkret wird oft das Jahr 476 genannt, als der letzte weströmische Kaiser abgesetzt wurde.
Das war doch dieser Romulus Augustus.
Ja, richtig. Romulus Augustus. Von seinen Gegnern wurde er spöttisch Augustulus genannt, Kaiserlein. Ein germanischer Heerführer namens Odoaker setzte ihn ab und das markierte das Ende des Weströmischen Reichs.
Und dann entstand aus diesem Machtvakuum das, was wir heute Mittelalter nennen?
Richtig. Die alten römischen Strukturen zerfielen und neue Königreiche bildeten sich. In dieser Zeit geschah auch etwas ganz Entscheidendes, die Christianisierung Europas.
Das ging bestimmt nicht von heute auf morgen, oder?
Auf keinen Fall. Christliche Missionare zogen durch verschiedene Länder und Regionen.
Genau, verschiedene Länder.
Stimmt, ausgehend von Rom oder aus Irland. Und was interessant ist, zunächst vermischte sich der alte heidnische Glaube an die germanischen Götter mit dem Christentum. Es war kein abrupter Bruch.
Also wie eine Übergangsphase?
Ja, und oft war das Ganze politisch motiviert. Wenn ein König zum Christentum übertrat, folgte meist das ganze Volk. Das passierte zum Beispiel bei den Franken unter König Chlodwig I. um 498 oder 499. Er ließ sich katholisch taufen.
Und damit wurde das Frankenreich praktisch über Nacht christlich?
So ähnlich. Chlodwig war clever. Er heiratete eine katholische Burgunderprinzessin und nutzte seine Taufe, um Allianzen zu schmieden, besonders mit der römischen Kirche. Das war Machtpolitik.
Also Glauben und Politik Hand in Hand.
Absolut. Und über die Jahrhunderte starb der althergebrachte Glaube der Germanen immer mehr aus. Ganze Königreiche traten mit ihrer Bevölkerung zum Christentum über.
Und wie sah Europa dann religiös aus?
Das ehemalige Römische Reich teilte sich in verschiedene Bereiche auf. Es gab christliche und islamische Gebiete. Und innerhalb des christlichen Bereichs gab es eine weitere Unterteilung. Einen lateinischen Bereich im Westen, also die katholische Kirche, und einen orthodoxen Bereich im Osten.
Ah, das erklärt die Spaltung, die wir heute noch sehen.
Richtig. Und in diesem Chaos etablierte sich das neu gegründete Reich der Franken als zentrale Macht. Unter Chlodwig I. wurde das Frankenreich zu einem wichtigen Machtfaktor. Aber richtig mächtig wurde es unter seinem späteren Nachfolger.
Karl der Große?
Ja, Karl der Große, Charlemagne, der von 768 bis 814 herrschte. Er erweiterte das Frankenreich massiv, eroberte große Teile Europas und wurde im Jahr 800 vom Papst zum Kaiser gekrönt. Man nennt ihn heute den Vater Europas.
Warum gerade Vater Europas?
weil sein Reich so, wie sagt man, es umfasste etwa das heutige Frankreich, Deutschland, die Benelux-Länder, einen Großteil Italiens und weitere Gebiete. Er schuf eine Art Vorläufer der europäischen Einheit, eine gemeinsame christliche Identität.
Aber das hielt nicht lange, oder?
Leider nein. Nach Karls Tod im Jahr 814 zerfiel das Frankenreich ziemlich schnell. Seine Enkel teilten es im Vertrag von Verdun 843 auf. Aus der westlichen Hälfte formierte sich später das, was wir heute Frankreich nennen.
Und aus der östlichen Hälfte entstand Deutschland, also das Ostfrankenreich.
Wichtig! Und damit begann eine neue Phase der europäischen Geschichte. Aus einem großen Reich wurden viele kleinere Königreiche, die sich teilweise bekämpften, teilweise miteinander handelten.
Es ist faszinierend, wie sehr diese Zeit noch heute nachwirkt. Die Länder, die Sprachen, die religiösen Spaltungen.
Ja, das Frühmittelalter hat Europa wirklich geprägt. Und wir haben gerade erst angefangen. Im weiteren Verlauf der Geschichte wird es noch viel spannender. Im Frühmittelalter gab es eine sehr klare soziale Struktur. Anfangs waren noch viele Bauern frei, aber im Laufe der Zeit, besonders ab dem 8. Jahrhundert durch die Ausbreitung der Grundherrschaft, wurden freie Menschen immer mehr zur Minderheit.
Wer gehörte denn zu diesen Freien?
Vor allem der reiche Adel, der viel Land besaß oder als Leihgabe vom König erhielt. Die große Mehrheit der Menschen war unfrei. Sie lebten als Hörige oder in anderen Abhängigkeitsverhältnissen, einem Grundherrn unterstellt.
Das heißt, die meisten Menschen hatten praktisch keine Rechte?
So ist es. Die Leibeigenen arbeiteten als Bauern, Knechte und Mägde auf den Ländereien des Adels. Sie durften ohne Erlaubnis des Herrn weder wegziehen, noch die Person heiraten, die sie sich ausgesucht hatten. Sie mussten Abgaben leisten, Getreide, Vieh, Milchprodukte. Oft auch Frondienste, also unentgeltliche Arbeit auf den Feldern des Herrn.
Und wenn sie heiraten wollten?
Dann mussten sie oft ein sogenanntes Brautgeld an den Herrn zahlen. Selbst beim Tod gab es Abgaben. Der Herr zog einen Teil des Nachlasses ein. Die Leibeigenschaft wurde an die Nachkommen weitergegeben. Es war eine erbliche Bindung.
Das war ja eine totale Abhängigkeit.
Absolut. Wobei es schon Geld in Form von Münzen gab, aber der Austausch von Waren war immer noch sehr verbreitet. Die Wirtschaft funktionierte oft noch über direkten Tausch.
Und was passierte gegen Ende des Frühmittelalters? Gab es da neue Einflüsse?
Oh ja. Die Wikinger. Sie kamen aus den skandinavischen Ländern und versetzten ganz Europa in Angst und Schrecken.
Stell dir vor, du stehst an der Küste und siehst plötzlich diese Langschiffe am Horizont.
Die tauchten blitzartig auf.
Eroberten Dörfer.
Plünderten Klöster.
Versklavten die Bewohner.
Und dann brannten sie oft alles nieder, was sie nicht mitnehmen konnten. Ihre Langschiffe waren der Schlüssel zum Erfolg, leicht, schnell, wendig und mit einem flachen Tiefgang. Die konnten auf hoher See segeln, aber auch in flachen Flüssen operieren.
Aber warum waren die eigentlich so erfolgreich?
Vor allem durch den Überraschungsmoment. Sie kamen aus dem Nichts, schlugen zu und verschwanden wieder, bevor eine Abwehr organisiert werden konnte. Dazu kam, dass sie die Küsten perfekt kannten.
Aber die waren doch nicht nur Plünderer, oder?
Stimmt, das ist ein wichtiger Punkt. Die Wikinger waren auch Händler und Siedler. Sie gründeten Städte wie Dublin und machten aus bestehenden Orten wie York, das sie Jorvik nannten, wichtige Wikingerzentren. Sie etablierten Handelsrouten von der Nordsee bis nach Byzanz und sogar bis Zentralasien. Sie handelten mit Pelzen, Bernstein, Waffen, aber auch mit Sklaven.
Also eine Art frühe Globalisierung?
In gewisser Weise ja. Ihre Handelswege reichten über die Flüsse Elbe, Rhein, Dnepr, Wolga. Sie waren nicht nur Krieger, sondern auch Brückenbauer zwischen verschiedenen Kulturen.
Interessant, wie einseitig das Bild manchmal ist.
Richtig. Von Osten her drangen übrigens auch die Magyaren ein, die später das Reich Ungarn gründeten. Die wurden aber in diversen Kriegen immer wieder zurückgedrängt.
Und wie sah die Kleidung der Menschen damals aus?
Die Gewandung im Frühmittelalter war eher praktisch geschnitten. Weite Tuniken und Kleider, die mit einem Gürtel zusammengehalten wurden. Die Kleidung bestand hauptsächlich aus Leinen für die Unterwäsche und Wolle für die Oberbekleidung.
Gab es große Unterschiede zwischen Arm und Reich?
Noch nicht so stark wie später. Die Bauern und Leibeigenen trugen meist naturfarbene oder einfach gefärbte Stoffe. Braun, Grau und Beige-Töne aus lokalen Pflanzenfarbstoffen. Der Adel konnte sich teurere Materialien leisten. Hochwertige Wolle in kräftigen Farben und als absolute Raritäten Seide oder Brokat aus Byzanz oder dem Orient. Leuchtende Farben wie ein sattes Goldgelb waren extrem teuer und damit vor allem für den Adel erschwinglich.
Also Reichtum durch Material und Farbe.
Das stimmt. Reichtum spiegelte sich zu dieser Zeit eher im Schmuck und in der Rüstung wider, als im Schnitt der Kleidung selbst. Der Adel trug Mantelspangen aus Silber oder Gold, während die niederen Stände einfache Materialien verwendeten.
Krasser Unterschied zwischen den Welten.
Ja, das Frühmittelalter war eine Zeit extremer Ungleichheit, aber auch eine Zeit, in der sich Europa neu formierte. Im Hochmittelalter, also von Mitte des 11. bis Mitte des 13. Jahrhunderts, war Westeuropa weitgehend katholisch unter dem Papst in Rom. Osteuropa dagegen orthodox. Der Papst war das mächtige Oberhaupt der katholischen Welt.
Und das war auch die Zeit des großen Aufschwungs, oder?
Absolut. Es gab einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Handel und Handwerk wuchsen massiv und die Bevölkerung nahm stark zu. Die Städte wurden größer, es entstanden Märkte und Zünfte.
Und Geld wurde wichtiger?
Ja, als Handelsgut nahm Geld eine immer wichtigere Position ein. Nicht mehr nur Warenaustausch wie im Frühmittelalter, sondern richtige Geldwirtschaft. Und als direkte Folge entstanden in Italien die ersten Banken.
Warum gerade in Italien?
Italien war damals das Zentrum des Handels. Stadtstaaten wie Venedig, Florenz und Genua kontrollierten die Handelswege im Mittelmeer. Sie handelten mit Byzanz, dem Orient, Nordafrika. Die Kaufleute brauchten Wechselbriefe, Kredite für lange Handelsreisen. Und dafür brauchte es Banken.
Also quasi die Wall Street des Mittelalters.
In gewisser Weise. Diese Banken vereinfachten den Umgang mit Geldwerten enorm. Man musste nicht mehr mit Säcken voller Münzen durch halb Europa reisen.
Und mit dem Wohlstand kam sicher auch mehr Wunsch nach Bildung, oder?
Exakt. Es entstanden die ersten Dom- und Klosterschulen und dann die ersten Universitäten.
Oh, das ist doch der Beginn moderner Bildung.
Richtig. Bologna, Paris, Oxford. Die ältesten Universitäten Europas wurden im Hochmittelalter gegründet. Die Vorlesungen fanden auf Latein statt. Das war die gemeinsame Gelehrtensprache. Studiert wurden vor allem Theologie, also Glauben, Medizin für Heilung und Recht für Gesetzeskunde.
Wer konnte denn studieren?
Zunächst hauptsächlich Kleriker und Söhne wohlhabender Familien. Aber es war trotzdem revolutionär. Bildung war nicht mehr nur auf Klöster beschränkt. Es gab Disputationen, also akademische Streitgespräche, wo Thesen verteidigt wurden. Das förderte systematisches Denken, eine wichtige Grundlage für die spätere wissenschaftliche Methode.
Und dann begannen auch die Kreuzzüge in dieser Zeit.
Ja, das Hochmittelalter markierte den Beginn dieser großen religiösen Kampagnen.
Wobei, Aus heutiger Sicht waren das doch religiös motivierte Eroberungskriege, oder?
Das muss man klar so sagen. Die Kreuzzüge wurden zwar als Befreiung der heiligen Stadt Jerusalem von den Muslimen dargestellt, aber es ging auch um Macht, Land und Reichtum. Ritter dienten als Anführer der Heere, hoch zu Ross mit dem Schwert, begleitet von einfachen Fußsoldaten.
Also eine Mischung aus religiösem Eifer und politischen Interessen?
Ja, viele Adlige sahen darin eine Chance, neues Land zu erobern. Der Papst versprach Sündenvergebung für die Teilnahme. Aber die Realität war brutal. Es gab Massaker, Plünderungen, enormes Leid auf allen Seiten.
Wichtig, das auch so zu benennen.
Definitiv. Das Hochmittelalter war nicht nur Aufschwung und Bildung, sondern auch eine Zeit religiös motivierter Gewalt.
Und bei all dem veränderte sich auch die Mode?
Die Gewandung veränderte sich stark hin zu körperbetonten Schnitten. Die Tuniken der Männer wurden kürzer, dazu trug man enge Hosen oder Beinlinge. Frauen trugen ausschweifende und zugleich taillierte Kleider.
Und die Standesunterschiede wurden deutlicher?
Ja, massiv. Die niederen Schichten trugen weiterhin praktische, einfarbige Kleidung. Aber wohlhabende Personen hüllten sich in stark verzierte, farbenprächtige Gewänder. Es gab sogar erste Erlasse zur Kleiderordnung, sogenannte Luxusgesetze.
Warum wollte man Kleidung regulieren?
Zum einen sollten die Standesgrenzen sichtbar bleiben. Die Obrigkeit wollte verhindern, dass reiche Bürger sich wie Adlige kleideten. Zum anderen wollte man übermäßigen Luxus kontrollieren. Es galt als Verschwendung, wenn zu viel Geld in teure Stoffe floss, statt in produktive Bereiche.
Also eine Art mittelalterliche Kleiderpolizei.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
So könnte man es nennen. Es wurde vorgeschrieben, welche Stoffe, Farben und Verzierungen welcher Stand tragen durfte.
Krass, wie sehr Mode und Macht verbunden waren.
Ja, übrigens setzte sich in dieser Zeit auch die Romanik als Baustil durch. Charakteristisch mit den massiven Rundbögen an Kirchen und Klöstern. Die Kunst zeigte hauptsächlich biblische und natürliche Motive.
Das Hochmittelalter war wirklich eine Zeit des Umbruchs, wirtschaftlich, kulturell, aber auch gewaltsam.
Ja, Europa formierte sich weiter, mit all seinen Licht- und Schattenseiten. Das Hochmittelalter war auch die Zeit der großen technologischen Sprünge. Viele Erfindungen veränderten den Alltag der Menschen grundlegend.
Was für Erfindungen waren das?
Wind- und Wassermühlen.
Für Getreide?
Ja, aber nicht nur. Auch zum Pressen von Öl und Sägen von Holz.
Das Spinnrad.
Verbesserte Webstühle.
Die Schubkarre.
Korrekt. Und gegen Ende kamen die ersten Ideen für mechanische Uhren mit Zahnrädern auf. Das wurde dann im Spätmittelalter richtig revolutionär. Nicht mehr nur Sonnenuhren oder Wasseruhren, sondern präzise Uhrwerke.
Das ist ja eine ganze Innovationswelle.
Richtig. Die Mühlen waren besonders revolutionär. Eine Wassermühle konnte die Arbeit von mehreren Dutzend Menschen übernehmen. Das Wasserrad trieb über eine Achse den Mühlstein an. Viel effizienter als Handarbeit.
Und dadurch wurde Getreide billiger?
Ja, die Produktivität stieg enorm. Mühlen wurden zu zentralen Wirtschaftsgebäuden in den Dörfern. Oft gehörten sie dem Herrn und die Bauern mussten Gebühren fürs Mahlen zahlen.
Also auch wieder eine Machtfrage.
Immer. Aber die Technologie war beeindruckend. Manche Wassermühlen konnten sogar Blasebälge für Schmieden antreiben.
Und das Schwarzpulver? Wie kam das eigentlich nach Europa?
über die arabische Welt. Die Chinesen hatten es schon im 9. Jahrhundert entdeckt, zunächst für Feuerwerk. Die Formel gelangte über Handelswege und militärische Kontakte zu den Arabern und von dort ins mittelalterliche Europa.
Und dann wurde es für Waffen genutzt?
Ja, im 13. und 14. Jahrhundert entstanden die ersten Kanonen und Feuerwaffen. Das veränderte die Kriegsführung komplett. Burgen waren plötzlich nicht mehr so sicher.
Verrückt, wie eine Erfindung alles umkrempelt.
Und dann kam über die Seidenstraße der Kompass von China nach Europa. Das war eine Revolution für die Seefahrt. Vorher navigierte man nach Sternen und Küstenlinien. Aber der Kompass ermöglichte es, auch bei schlechtem Wetter oder auf offener See die Richtung zu halten.
Das öffnete den Weg für die großen Entdeckungsreisen?
Richtig. Der Kompass war entscheidend für die großen Entdeckungsreisen. Vasco da Gama fand damit später den Seeweg nach Indien. Die Seidenstraße war nicht nur ein Handelsweg für Waren wie Seide und Gewürze, sondern auch für Wissen und Technologie.
Eine Art mittelalterliches Internet für Ideen.
Das trifft es ziemlich gut.
Moment, ich habe mal gehört, dass im Mittelalter auch die Idee aufkam, dass die Sonne im Zentrum steht, nicht die Erde?
Das ist ein verbreiteter Irrtum. Im Mittelalter glaubte man fest an das geozentrische Weltbild, die Erde im Zentrum, wie es Ptolemäus im 2. Jahrhundert beschrieben hatte. Die Kirche unterstützte diese Vorstellung, weil sie gut zur biblischen Schöpfungsgeschichte passte.
Und wann kam dann die Wende?
Das heliozentrische Weltbild, also die Sonne im Zentrum, kam erst mit Nikolaus Kopernikus. Sein Hauptwerk erschien 1543, also in der frühen Neuzeit, am Ende des Mittelalters. Und selbst dann dauerte es Jahrzehnte, bis sich die Idee durchsetzte. Galileo Galilei musste später noch dafür kämpfen.
Also war das Mittelalter eher geprägt vom alten Weltbild?
Ja, aber trotzdem, oder gerade deshalb, waren die praktischen Erfindungen umso beeindruckender. Die Menschen entwickelten Wassermühlen, mechanische Uhren, verbesserten die Seefahrt mit dem Kompass, ohne das große kosmische Bild in Frage zu stellen.
Technologie und Weltanschauung liefen also nicht immer parallel.
Absolut. Das Mittelalter war komplex. Praktische Innovation traf auf traditionelle Glaubenssysteme. Das Spätmittelalter, von Mitte des 13. Jahrhunderts bis etwa 1500, war eine Zeit enormer Umbrüche. Und leider begann es mit schweren Krisen.
Was geschah?
Das Klima kühlte sich merklich ab. Die Ernten fielen magerer aus. Es gab große Hungersnöte. Die Menschen waren geschwächt, anfälliger für Krankheiten. Und dann kam im 14. Jahrhundert die große Katastrophe.
Die Pest.
Die Pest. Der schwarze Tod. Die Quellen sprechen davon, dass etwa die Hälfte der europäischen Bevölkerung verstarb. Regional war das sehr unterschiedlich. Manche Gebiete verloren 30%, andere bis zu 60% ihrer Einwohner.
Die Hälfte? Das ist ja kaum vorstellbar.
Es war eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes. Ganze Dörfer starben aus. Felder lagen brach, weil niemand mehr da war, um sie zu bestellen. Die Pest kam über Handelsrouten aus Asien, verbreitet durch Rattenflöhe.
Und das hatte nicht nur demografische Folgen, oder?
Nein, auch massive soziale Veränderungen. Plötzlich gab es einen enormen Arbeitskräftemangel. Die Überlebenden konnten höhere Löhne fordern. Das alte System der Leibeigenschaft wurde dadurch geschwächt. Bauern hatten mehr Verhandlungsmacht.
Oh, das hat ja die gesamte Gesellschaftsstruktur umgekrempelt.
Richtig. Aus einer Katastrophe entstand paradoxerweise mehr wirtschaftliche Freiheit für die einfachen Leute. Gleichzeitig tobte der Hundertjährige Krieg zwischen England und Frankreich, der ebenfalls viele Todesopfer forderte.
Also Pest und Krieg gleichzeitig?
Ja, und auf der iberischen Halbinsel lief gleichzeitig die Endphase der Reconquista, die christliche Rückeroberung, die schon im 8. Jahrhundert begonnen hatte. 1492 fiel Granada, das letzte muslimische Emirat.
Trotz all dieser Krisen gab es auch Fortschritt?
Ja, das Spätmittelalter brachte ebenfalls wichtige Erfindungen. Leonardo da Vinci war einer der Pioniere. Er entwarf sogar einen Fallschirm, auch wenn der nie gebaut wurde zu seinen Lebzeiten.
Und die Brille?
Die Brille wurde neu eingeführt und verbreitet. Menschen mit Sehstörungen konnten plötzlich wieder kleine Dinge sehen und geschriebene Texte lesen. Das war revolutionär, besonders für Gelehrte und Schreiber.
Und dann die Papiermühle, oder?
Ja, mit der Papiermühle ließ sich Papier aus Lumpen herstellen. Das war deutlich preiswerter als Pergament aus tierischen Häuten. Plötzlich war Schreibmaterial nicht mehr so kostbar.
Und die Mode veränderte sich auch?
Die Mode im Spätmittelalter wurde freizügiger, sehr zum Ärger der Kirche. Die Schnitte der Damenkleidung zeigten mehr Haut. Oft trug man mehrere Lagen übereinander, ein Unterkleid und ein Überkleid, wie die Uppelande, das die Stoffe darunter durchblicken ließ.
Die Kirche war sicher nicht begeistert.
Überhaupt nicht. Aber durch den regen Handel und den Fortschritt im Textilgewerbe waren viele Stoffe und Farben erhältlich. Nicht nur für den Adel, sondern auch für das aufstrebende Bürgertum.
Und dann kam doch die wirklich große Revolution, oder nicht?
Auf jeden Fall. 1450. Johannes Gutenberg.
Der erfindet den Buchdruck mit beweglichen Lettern.
Richtig. Für Europa war das revolutionär. Er druckte erstmals eine Bibel. Das war der Wendepunkt für die Verbreitung von Wissen.
Plötzlich mussten Bücher nicht mehr von Hand abgeschrieben werden.
Richtig. Wissen war nicht mehr nur in Klöstern konzentriert. Bücher wurden erschwinglicher, Bildung für mehr Menschen zugänglich. Das bereitete den Boden für die Reformation, die Spaltung im christlichen Glauben.
Also Gutenberg als Katalysator für gesellschaftliche Veränderungen?
So ist es. Und das knüpft an das an, was wir vorhin zum Kompass sagten. Der Seefahrer Vasco da Gama umsegelte Afrika und erreichte 1498 Indien auf dem Seeweg.
Nicht mehr über Land?
Nein, direkt per Schiff. Das erweiterte die Handelswege enorm. Die städtischen Handwerker profitierten, die Banken verstärkten ihren Einfluss. Europa öffnete sich zur Welt.
Und in der Kunst?
In der Spätgotik gab es noch spitzere Bögen und immer höhere Fenster. Und dann, am Übergang zur Neuzeit, kam die Renaissance, die Wiederentdeckung antiker Ideen, ein neues Menschenbild.
Also war das Spätmittelalter gleichzeitig das Ende einer Epoche und der Beginn einer neuen?
Exakt. Um 1500 endet das Mittelalter. Die Neuzeit beginnt. Mit dem Buchdruck, den Entdeckungsreisen, der Renaissance. Europa stand an der Schwelle zu einer völlig neuen Welt.
Eine faszinierende Reise durch 1000 Jahre Geschichte.
Ja, vom Frühmittelalter mit der Christianisierung über das Hochmittelalter mit seinen wirtschaftlichen und kulturellen Blüten bis zum Spätmittelalter mit seinen Krisen und Umbrüchen. Das Mittelalter hat Europa grundlegend geprägt.
Und wer mehr über diese spannenden historischen Epochen erfahren möchte, findet auf battlemerchant.com im Blog noch viele weitere interessante Themen. Dort gibt's auch authentische Repliken für alle, die Geschichte nicht nur hören, sondern auch erleben wollen.
Richtig. Schaut vorbei auf battlemerchant.com. Dort wird Geschichte lebendig.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.